This is Radio
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 7.10.2009. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und nach einer etwas längeren Sommerpause, ich glaube, unser letzter Studiogast war im Juli hier anwesend, Günther Sebert, der sportliche Leiter des SV Waldhof. Also nach etwas längerer Zeit haben wir euch auch heute einen hoffentlich interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast ist heute der Geschäftsführer des SV Waldhof, Andreas Leib. Hallo Herr Leib.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Ja, und wie immer habt ihr auch fleißig vorher eure Fragen gestellt. Wir haben einige Fragen selbst mitgebracht. Allerdings ist eine ganze Masse an Fragen von euch zusammengekommen. Ich hoffe, wir bekommen die heute alle beantwortet und auch einigermaßen sortiert, da doch alles etwas durcheinander gegangen ist. Und ich hoffe, der Dash hat sich schon eine erste Frage überlegt, mit der er anfängt.
Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Leib.
Ja, hallo.
Herr Leib, meine Frage ganz allgemein mal an Sie. Wie sind Sie eigentlich zum SV Waldhof Mannheim gekommen? Also in Ihrer jetzigen Position?
In meiner, gut, das ist eine längere Entwicklung. In meine jetzige Position bin ich gekommen. Also ursprünglich bin ich seit 7 Jahren bei Waldhof Mannheim, bin über den damaligen Hauptsponsor, die MVV Energie AG, in die SV Waldhof Mannheim Sport Werbe GmbH gekommen als Marketingassistent. Die Geschichte kennt ja dann jeder. Der Verein ist leider zum Ende der Runde 2002, 2003 in die Insolvenz gegangen. Und ich war einer der Mitarbeiter, die dann beim Waldhof verbleiben durften und hatte ab da im Prinzip die Position leiter der Geschäftsstelle inne und habe den Titel des Geschäftsführers bekommen nach der Wahl von Dr. Nöll zum Präsidenten. Das ist dann am Tag darauf gab's ein Treffen im Holiday Inn und da hat man mir diesen Titel verliehen, Geschäftsführer, wobei der nicht überschätzt werden darf. Ein Geschäftsführer wird immer damit verbunden, dass er auch haftet, aber wir sind ein Sportverein und ich bin ein ganz normaler Angestellter, bin weisungsgebunden und den Titel darf man also nicht überschätzen.
Wenn Sie sagen, Sie sind als Marketingassistent ursprünglich zum Waldhof gekommen, dann stellt sich mir natürlich die Frage, inwieweit hat sich denn Ihr Aufgabengebiet mittlerweile verändert? Weil Geschäftsführer hört sich für mich als Laie doch jetzt ein bisschen anders an wie Marketingassistent. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das Aufgabengebiet hat sich enorm geändert. Marketingassistent war auch zum damaligen Zeitpunkt ein verlorener Posten. Die Handlungsspielräume in der zweiten Bundesliga zum Ende hin waren nur noch relativ gering. Momentan liegt meine Hauptaufgabe eben darin, dafür zu sorgen, dass der Verein liquide bleibt und dass, sagen wir mal, kurz gefasst die Spielergehälter bezahlt werden können. Also das ist auch mein Hauptaufgabenfeld und das ist im Prinzip auch das Tagesgeschäft, zu gucken, dass der Verein liquide bleibt.
Das ist ein Telefonanruf.
Ja, ihr dürft natürlich auch während der Sendung anrufen und Andreas Leib selbst eure Fragen stellen. Wir haben jetzt einen Anrufer, den versuche ich einfach mal auf Sendung zu nehmen. Hallo? Hallo? Nein, da war doch keiner. Falscher Alarm. Einfach nochmal anrufen, bitte.
Sie sagen, Sie sind dafür zuständig, die Gehälter zu organisieren. Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema Marketing. Eigentlich würde ich es gerne hinten anstellen. Ich würde erstmal ganz gerne noch wissen, weil es doch ein ziemlich großer Block ist, zu dem da die Fragen gestellt werden. Sie haben gesagt, Sie sind weisungsgebunden. Wem gegenüber sind Sie denn jetzt weisungsgebunden?
Wir haben momentan einen Vorstand, der mittlerweile wieder aus 3 Mitgliedern besteht. Der Rainer Spargerer, der Herr Schall und der Herr von Oppel. Und das sind im Prinzip die Personen, denen gegenüber ich weisungsgebunden bin.
Ich als Laie bin mit diesem Rumpfpräsidium jetzt relativ unglücklich. Ich weiß, dass die Herren eigentlich auch beide berufstätig sind, beim Herrn Oppel wahrscheinlich nicht mehr. Aber meine Frage geht dahin, wie eng ist denn da die Zusammenarbeit und inwieweit müssen Sie sich denn dann absprechen mit den täglichen Geschäften, die Sie zu erledigen haben?
Wir haben wöchentlich Sitzungen, wir sehen uns öfter, gerade Herr Spargerer guckt auch öfter mal im Büro vorbei. Wir tauschen uns, wenn es wichtige Entscheidungen gibt, darüber natürlich aus. Wenn es um Ausgaben geht, ist der Vorstand zu 100% mit eingebunden. Im Einnahmenbereich kann ich natürlich auch Entscheidungen alleine treffen, aber letzten Endes wird der Vorstand über alle Vorgänge von mir informiert.
Der Doc Hader hat eine Frage gestellt im Zusammenhang von Carlo von Opel, die würde ich jetzt in dem Zusammenhang ganz gerne auch stellen. Er fragt nämlich, warum erst auf Druck des Ältestenrates der Herr von Opel in den Vorstand aufgenommen wurde. Stimmt es denn so? Und,
also Druck ist mit Sicherheit der falsche Ausdruck. Der Ehren- und Ältestenrat hat schon vor der Mitgliederversammlung das Restpräsidium im Prinzip darauf hingewiesen, dass die Situation mit 2 Vorstandsmitgliedern problematisch ist. Falls einer ausfällt, wäre der Verein in der Tat nicht mehr handlungsfähig. Und der RNL-Listenrat hat eben den Carlo von Oppel vorgeschlagen und dem Vorschlag wurde auch so entsprochen. Ja, es hat sich zeitlich etwas hingezögert aufgrund von Auslandsaufenthalten. Der Oppel ist sehr stark in Afrika engagiert, in Namibia und war den ganzen Sommer über weg und konnte eben erst nach seiner Rückkehr dann wieder als Vorstandsmitglied ernannt werden.
Hat der Oppel vielleicht auch Ambitionen, sich stärker einzubringen als nur als Mitglied des Präsidiums? Ist er unter Umständen auch als Präsidentschaftskandidat im Gespräch?
Ja, da müssen Sie den Herrn von Oppel fragen. Ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen, der Herr Oppel ist in verschiedenen Organisationen ehrenamtlich tätig, aber bei der Deutschen Olympischen Gesellschaft, der hat sein Hofgut zu verwalten. Der Herr von Oppel ist natürlich zeitlich auch sehr begrenzt nur zur Verfügung und von daher kann er wahrscheinlich am besten die Frage beantworten.
Okay. Fangen wir mal mit der momentanen finanziellen Situation des Vereins an. Wie sieht denn die momentane finanzielle Lage aus? Jungs, tut uns leid, dass wir die Fragen hier nicht alle so mit Fragesteller vorlesen können, aber es ist wirklich ein Haufen Zeug das zustande gekommen. Also ich fasse die Frage einfach von mir selber zusammen. Normalerweise müssen wir immer spätestens an Weihnachten zittern und bippern und zwar nicht deshalb, weil es kalt ist, sondern weil die Kasse wieder leer ist. Wie sieht es da dieses Jahr aus?
Prinzipiell ist es so, und das trifft aber nicht nur auf Waldhof Mannheim zu, sondern auf viele Fußballvereine, dass es ein tägliches Zittern und Bibbern ist. Wir haben einen Liquiditätsplan erstellt und wenn es da eben auch Ausfälle gibt, so wie wir es in der Vergangenheit hatten, dann ist man ruckzuck mal in Liquiditätsschwierigkeiten. Aber das konnte man in der Vergangenheit immer wieder kompensieren und natürlich ist die Situation problematisch. Aber das wird sich auch noch so, sagen wir, den Rest der Runde hinziehen. Wir haben noch jede Menge Altlasten abzuarbeiten. Das heißt, wir müssen mit Einnahmen aus der neuen Saison alte Verbindlichkeiten bedienen, was den aktuellen Saisonetat enorm belastet. Wir haben Forderungsausfälle. Wir haben ein Gerichtsurteil in Sachen Hauptsponsor MEG. Da fallen uns ad hoc 50.000 Euro weg, die wir einkalkuliert hatten. Unser Hauptsponsor MEG, die hätten noch 75.000 Euro, das war die zweite Rate, für das Trikotsponsorpaket bezahlen müssen. Und jetzt wurde vor Gericht eben der Betrag 21.000 Euro aufgerufen. Und so kämpfen wir uns eben täglich durch das Tagesgeschäft und sind aber auch immer wieder in der Lage, durch Leute, die dem Waldhof helfen, auch kurzfristig die Liquidität aufrechtzuerhalten. Und ich gehe davon aus, dass wir es schaffen, weiter den Verein finanziell auf guten Wege zu bringen.
Der Kurpfalz-Onkel würde gerne wissen, zu den MEG, wenn wir gerade bei denen sind, die ausstehenden 75.000 wurden eben auch deshalb nicht bezahlt mit der Begründung der negativen Presse. Er möchte gerne in dem Zusammenhang wissen, ist das der einzige Grund oder gibt es auch da vertragliche Versäumnisse seitens des SVWs?
Nee, also es war wirklich der einzige Grund. Wir haben für MEG sogar mehr Leistung erbracht. Daher, wenn man vor 3 Wochen noch auf die Homepage von MEG geguckt hätte, sind wir da lang nach Vertragslaufzeitende noch als Sponsorpartner geführt worden. So schlecht können wir also für das Ansehen von MEG gar nicht gewesen sein. Die Kündigung des Sponsoringvertrags kam im Prinzip im März, nachdem MEG die zweite Rate in Rechnung gestellt bekommen hat. Und im Prinzip nicht im direkten Zusammenhang mit der Berichterstattung im Winter. Von daher war eigentlich unsere Argumentation, und wir waren da auch guten Mutes vor Gericht, dass MEG erstmal die volle Summe zahlen muss, weil sie Nachrechnungsstellung oder Nachfälligkeit des Betrages gekündigt haben. Und dann, wenn sie der Meinung sind, dass ihnen ein Schaden entstanden ist, das in Form eines oder einer Schadensersatzklage wieder geltend zu machen. Ja, aber dem war leider nicht so. Wir haben jetzt zwar noch Zeit, Widerspruch einzulegen, aber das wäre wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und wir wägen noch ab, ob wir das Risiko eingehen oder nicht. Ja.
Ein bisschen überraschendes Urteil von meiner Sicht.
Ja, natürlich.
Aber das Gericht sieht es offensichtlich nicht so. Das heißt, irgendwie müssen die das ja auch
schon. Ja, also es gibt Klauseln in Sponsorenverträgen, die dem Sponsor das ermöglichen, auszusteigen, wenn die Möglichkeit besteht, dass dem Sponsor ein Schaden entstehen könnte. Unabhängig davon, ob das, was in den Medien transportiert ist, der Wahrheit entspricht oder nicht. Es ist also verrückt. Ja. Es muss noch nicht mal der Wahrheit entsprechen. Es reicht allein die Tatsache, dass durch negative Presseberichterstattung dem Sponsor ein Schaden entstehen könnte. Und er muss also nicht mal nachweisen, dass ein Schaden entstanden ist, sondern allein die Berichterstattung gibt im Prinzip die Möglichkeit her, dass der Sponsor den Vertrag kündigt.
Ist das eine Klausel, die üblich ist, oder ist die jetzt dummerweise in einem unserer Verträge aufgetaucht?
Ja, bei größeren Verträgen ist es durchaus üblich, dass sich ein Sponsor dagegen absichert, aber ein Sponsor muss sich im Prinzip auch bewusst sein, in welcher Branche er sich bewegt und dass da mal etwas lautere Töne durchaus auf der Tagesordnung stehen. Ja. Also von daher, wir sehen es in direktem Zusammenhang mit dem Nicht-Zahlen-Wollen des Rechnungsbetrages und ja, es wird eben vor Gericht auf diesen Paragraphen verwiesen.
Dann bringen wir es mal ganz allgemein auf den Punkt. Viele Fragen, die hier im Forum gestellt wurden, gehen dahingehend, dass eben die Frage gestellt wird, warum werden eigentlich so wenig Sponsoren akquiriert, warum sind so viele Werbebanden frei, warum haben wir keinen Trikotsponsor. Übrigens muss ich dann dem Stefan sagen, ich glaube, der Stefan war es, ich finde auch direkte Antworten toll, aber wenn ich mir vorstelle, Herr Leibseier auf unserem Mischpult, dann würde ich doch sagen, ein bisschen dezenter kann es schon sein, Stefan.
Ja.
Aber die Frage steht natürlich im Raum.
Kein Problem, ja genau. Zum Thema Liquidität, wir brauchen im Prinzip ganz dringend einen Trikotsponsor, weil es uns einfach das Geschäft erleichtert. Ja, dadurch kommt natürlich wieder Geld rein. Wir hatten verschiedene Kandidaten in der Pipeline, wir haben bisher nur Absagen erhalten, beziehungsweise es ist auf der einen Seite schwer, eine Zusage zu bekommen für ein Trikotsponsoring oder für einen Hauptsponsorpartner, aber es ist auch schwer, eine Absage zu bekommen. Also es gibt Sponsoren, die melden sich einfach überhaupt nicht mehr zurück. Ja? Egal, ob man sie anschreibt, dann sagt doch wenigstens ab oder so, sondern man kriegt einfach keine Rückmeldung. Ein ganz heißer Partner, den nenne ich jetzt auch mal, das war die Firma Intech, die im Fußball weit verbreitet vertreten ist. Wir hatten sehr gute Termine. Wir saßen hier in Mannheim zusammen. Die Firma Intech ist auch im Bereich Bau tätig. Und wir haben schon geguckt, wie wir sogar der Firma hier in der Stadt helfen können, weil auch schon verschiedene Projekte mit der Firma hier umgesetzt worden sind, noch mehr ins Geschäft zu kommen. Und plötzlich fällt genau der Ansprechpartner weg. Und seitdem drehen wir uns im Kreis. Wir kriegen keinen zum Greifen. Und die Sache liegt erstmal auf Eis, aber wir sind nach wie vor an der Sache dran und kämpfen auch bei der Firma um kleinere Sponsorenpakete. Wir erzielen auch, wie jetzt gerade mit dem Bauhaus, natürlich immer wieder mal Erfolge, aber es ist ein schwieriges Geschäft. Wir haben den Bereich Vertrieb um 2 Personen erweitert. Der eine ist Waldhof-Fan, ist Vertriebsleiter bei einer internationalen Firma, der sich angeboten hat, ein bisschen analytisch im Bereich Vermarktung mitzuhelfen. Und dann haben wir noch einen weiteren Helfer im Bereich Vermarktung, der versucht, Sponsoren zu akquirieren. Aber auch beide haben jetzt in kurzer Zeit erfahren müssen, dass es ein knochenhartes Geschäft ist. Und dass der Euro eben nicht so schnell fließt. Wir sind in der 4. Liga, von Vermarktung zu reden ist da natürlich auch noch ein bisschen übertrieben aufgrund der fehlenden Medienpräsenz. Es ist einfach
über die Medienpräsenz selbst brauchen wir uns ja nicht zu beklagen, nur fällt die meistens nicht so positiv aus. He?
Ja, natürlich, klar, aber letzten Endes, es geht auch mit um Fernsehpräsenz, die haben wir eben nicht, obwohl die Fernsehanstalten die Möglichkeit hätten zu berichten. Hessische Rundfunk, Saarländische, die haben größeres Interesse zumindest als unsere eigenen, sage ich mal, der SWR. Von daher nutzen die ihre Rechte nicht aus und wir können natürlich nicht mit dem Fund wuchern, dass die Sponsoren auch Fernsehpräsenz haben. Noch ein Punkt, warum so wenig Werbebanden weg sind. Also da kann ich jetzt ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Erstens, wenn ein Verein ein Budget aufstellt, ich sage jetzt mal 3 Millionen Euro, dann setzt er sich zusammen aus verschiedenen Einnahmen. Eine Position sind die Zuschauereinnahmen, dann haben wir Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und der Restbetrag ist im Prinzip derjenige, der über Sponsoren aufgebracht werden muss. Wenn wir jetzt aus den ersten Positionen beispielsweise 1 Million Euro zusammenbekommt bei einem Etat, der 3 Millionen Euro beträgt, dann müssen 2 Millionen Euro über Umsatz im Bereich Sponsoren zusammenkommen. Und daraus wiederum ergeben sich die Preise der Werbeflächen, die der Verein zu vergeben hat, ja, weil die stehen begrenzt zur Verfügung. Daraus ergibt sich zum Beispiel der Preis für die Brust, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Wenn ein Verein mit so einem Budget plant, dann müssen die Werbeflächen zu den Preisen verkauft werden, um letzten Endes auch auf die Einnahmen zu kommen, mit denen er kalkuliert. Viele Vereine haben eben jemanden, der hinten dran steht, der marktunübliche Preise zahlt. Es gibt Drittligisten, die haben ein Etat von 9 Millionen Euro. Da zahlt ein Sponsor 6 Millionen Euro und der andere 3 Millionen Euro und die steigen dann trotzdem ab. Ja, also, und es ist eben ganz schwierig hier in der Region ein Etat von, es ist schon schwierig, ein Etat von 1,6 Millionen Euro zusammen zu bekommen. Ja, das ist einfach die harte Realität und es kann uns hier keiner Untätigkeit vorwerfen, sondern wir versuchen jeden Tag Gelder reinzuholen, weil es einfach auch das Leben einfacher macht, wenn das Geld auf dem Konto ist. Ja, wir müssen ja auch die Sachen bezahlen. Von daher versuchen wir natürlich alles, um auch die Brust weiterhin zu vermarkten. Wir haben mittlerweile Kontakt zu einem internationalen Sponsor, da haben wir jetzt aktuell gerade die Gespräche geführt und warten auf eine Rückmeldung. Es geht mittlerweile jetzt um 1,5 Jahresverträge, also um den Rest der laufenden Runde und versuchen gleich die nächste Saison noch mit zu verpacken. Wir hatten in den letzten Runden die Werbebanden fast alle belegt. So, man sieht, dass sie belegt sind, aber die Hintergründe kennen nur wenige. Wir haben einen Business-Club, auch da wird uns vorgeworfen, dass die Zahlen rückläufig sind, aber wir haben trotzdem noch eine sehr, sehr hohe Anzahl von Partnern.
Ja, stimmt es denn mit den rückläufigen Zahlen?
Wenn man rein von den Zahlen der Business-Club-Mitglieder von der Anzahl ausgeht, ist es durchaus richtig, wobei wir vom Umsatz her höher liegen, dadurch, dass wir im Bereich Premium-Partner 6 Tische verkauft haben. Ein Premium-Partner zahlt so viel wie 10 Business-Club-Mitglieder. 6 Tische entspricht im Prinzip 60 Business-Club-Mitgliedern. Wobei, letzten Endes sind wir auch erst zufrieden, wenn alle Werbeflächen im Stadion verkauft sind.
Und bezahlen die dann auch oder gehören die zu den Ausstehenden?
Das ist jetzt der Knackpunkt aus den letzten Jahren. Wenn man irgendwann mal an den Punkt erreicht hat, dass der Business-Club nicht mehr wächst, dann muss man sich andere Einnahmequellen erschließen. Dann fährt man zu dem Business-Club-Mitglied XY und sagt, so, du kannst jetzt für die Saison deine Werbebande ins Stadion hängen. Das kostet dich nichts. Du musst mir nur hier gerade unterschreiben, dass du während der Runde zwei neue Business-Club-Mitglieder bringst. Als Bezahlung quasi deiner Bande. Das machen erstmal viele, weil sie sagen, Mensch, ich habe ein Jahr Zeit, zwei zu vermitteln in den Business-Club. Ich habe so tolle Kontakte, das mache ich. Dann sagt er das zu. Wir haben im Prinzip dadurch zwei Effekte erwirkt. Eine Werbebande hängt im Stadion und man konnte in der Business-Club-Liste sofort zwei neue Mitglieder eintragen, weil sich der verpflichtet hat, zwei neue zu bringen. Jetzt kriegt er ein Schreiben vom Verein. Vielen Dank, lieber Sponsor. Hiermit bestätigen wir deine Werbebande. Du verpflichtest dich erstens im Gegenzug, zwei neue zu vermitteln. Und dann kommt eben der Haken bei der Sache. Wenn du es nicht schaffst, musst du die Bande nach dem Ende der Runde bezahlen. So, das unterschreibt er auch. Ja. Nur dann ist die Runde rum. Der hat keinen vermittelt. Und dann kommt der böse Waldhof und sagt, tut uns leid. Zahlen wir kurz die Bande. Ja, und dann fängt der Streit im Prinzip an. Ja, dann wird gesucht und gestochert und dann gab es hier, das Essen war kalt und ach, also man kriegt da auch einiges zu hören und letzten Endes rennt dann eben der Verein gerade in diesen Positionen seinem Geld hinterher, was uns eben momentan auch ein bisschen drückt, sage ich mal.
Das war jetzt doch eine sehr ausführliche Antwort. Ich versuche mal jetzt 2, 3 Fragen gleichzeitig zu stellen. Vielleicht kommen wir dann.
Tut mir leid. Nein, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, hier zu reden, dann mache ich das auch. Okay so.
Aber ich würde eigentlich gerne darauf noch kurz. Also bei allem, was Sie jetzt ausgeführt haben, wir haben den Etat, den müssen wir irgendwie einbringen. Wir brauchen einen Sponsor für die Brust und so weiter. Somit ist es geplant worden. So, und das haben wir jetzt nicht. Im Prinzip wird vorher berechnet, wie viel wir eigentlich bräuchten. Aber wir haben jetzt weder den Brustsponsor, noch haben wir unter Umständen Business-Club-Mitglieder, die zwar vorher unterschrieben haben, die tauchen dann auch wahrscheinlich in der Planung im Etat auf, aber wir haben sie auch nicht. Und was heißt das dann im Endeffekt?
Im Endeffekt heißt es, Bauhaus kam jetzt dazu, die waren zum Beispiel nicht geplant. Also man kann diese Ausfälle auch immer wieder kompensieren, wobei wir natürlich auch anwaltlich jedem Ausfall hinterherrennen. Für die Trikotbrust haben wir Bürgen. im Prinzip ist es der Betrag, der hier aufgebracht werden muss. Wir hätten ja sonst die Lizenz für die Regionalliga gar nicht bekommen.
Aber ich habe das schon richtig verstanden. Also das sind jetzt im Prinzip Gelder, mit denen jetzt der laufende Etat geplant wurde, die auch eingereicht wurden. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir doch eigentlich schon wieder dem Ganzen hinterherhecheln.
Ja, natürlich. Kein Fußballverein der Welt hat vor Rundenbeginn das Geld auf dem Konto, das er braucht, um die Runde zu finanzieren. Also das ist ein Spiel. Wir sind im Bereich Sport. Es gibt immer noch das große Fragezeichen Zuschauereinnahmen, wobei wir natürlich da, jetzt unabhängig von den Kosten, die uns entstanden sind, weit über dem, was wir kalkuliert hatten. Auch da sind wir wieder in der Lage gewesen, Mindereinnahmen, die wir bisher hatten, zu kompensieren. Wir haben einen Durchschnittseintrittspreis von 7 Euro bei 10.000 Zuschauern. Beim Kaiserslautern-Spiel war das natürlich ein warmer Regen. Das sind 70.000 Euro in die Kasse geflossen.
Ja, ne? Zu dem Spiel kommen wir nachher noch.
Ja. Nochmal zurück zum Hauptsponsor, auch wenn ich damit dann jetzt abschließen möchte. Die Frage vom Tom möchte ich dennoch stellen. Es bestehen ja offensichtlich massive Probleme darin, einen Hauptsponsor in Eigenregie zu akquirieren. Wieso wird denn nicht auf Provisionsbasis an eine Sportagentur herangetreten?
Wer sagt denn, dass wir es nicht tun? Ich meine, klar, es gibt Leute, die die Chance haben, auf Provisionsbasis Sponsoren zu akquirieren, Agenturen, aber auch da haben wir bisher leider noch keine positive Rückmeldung. Ja? Wir greifen nach jedem Strohhalm, den wir greifen können, um jemanden auf die Trikotbrust zu bekommen. Wie gesagt, wir befinden uns selbst in Gesprächen und hoffen, dass wir es schaffen.
Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen von meiner Seite aus so analysiere, dann muss ich sagen, natürlich, wir haben den Etat gekürzt, wir haben der Geschäftsstelle, irgendjemand fragt, wie viel Hansel denn da eigentlich noch arbeiten. Da muss ich mich dann schon ein bisschen fragen, haben wir da an der richtigen Stelle gespart? Das heißt, an jemanden, der tatsächlich professionell dafür da ist und auch das kann, Geld einzutreiben. Ich möchte jetzt nicht mit Herrn Lamm anfangen, der hat sehr viel gekostet, aber der hat auch sehr viel eingetrieben. Ist das da wirklich die richtige Idee zu sagen, ja, andere Fans, die sind ein bisschen im Geschäft drin und die sind jetzt in der Lage, so ein durchaus hartes Geschäft sich dann irgendwie so anzunehmen? Oder ist da nicht tatsächlich ein bisschen an der falschen Stelle gespart worden und man sagt, okay, wir brauchen eigentlich unbedingt da jemand sehr professionell arbeiten, der auch ein bisschen Geld kostet, der dann aber auch dementsprechend was reinbringt?
Ich sag mal nein, also es gibt momentan keine falschen Stellen, wo man sparen kann. Ich weiß, dass das Thema Vertrieb ist beim Waldhof schon immer ein Thema gewesen. Ich kann mich an die Zeit, wo ich Diplomarbeit bei der MVV geschrieben habe, daran erinnern. Da hatte der Waldhof in der zweiten Bundesliga 5 verschiedene Personen, die für Marketing zuständig waren. Die haben gewechselt. Wir wussten gar nicht mehr, mit wem wir reden sollen. Der hat ohne Namen, oder was heißt ohne Namen zu nennen, es gab den Herrn Bier, es gab den Frank Schlagetter, es gab den Herrn Becker, dann gab es noch einen Herrn Becker und dann gab es den Herrn Zahl. Das waren alles Marketing-Profis, aber im Prinzip mussten auch die erkennen, wie schwierig das ist. Ja, diese Vertriebsgeschichte ist natürlich, jetzt, ich springe von den Themen jetzt ein bisschen hin und her, natürlich auch abhängig vom Präsident. Wir stoßen immer wieder auf die Fragen bei Sponsoren, ja, wer macht's denn jetzt zukünftig? Ja, natürlich kriegt man die Hinweise auf negative Presseberichterstattung. Auch ein Vertrieb, es geht nicht um Marketing. Viele bewerben sich oder kommen und sagen, wir müssen Marketing machen, wir müssen Gewinnspiele machen, wir müssen dies machen und müssen das machen. Wir sprechen regelmäßig, wir nehmen jeden Gesprächstermin wahr, wo dem Waldhof jemand professionelle Hilfe anbietet, wo promovierte Betriebswissenschaftler, Marketingstudenten, das tut mir auch ein bisschen weh, aber wenn die eine halbe Stunde mit uns gesprochen haben, dann sind die teilweise desillusioniert und nicken aber auch zustimmend mit dem Kopf. Ja, wenn jemand kommt und sagt, ich schaff's, kann sich jeder beim Waldhof beweisen. So, nur klar, der kostet erstmal Geld. Ich glaube nicht, dass ein Profi das nur auf Provisionsbasis machen würde. Aber es will auch keiner dafür garantieren. Es wird immer mit Zahlen um sich geworfen, dann machen wir das und dann haben wir ein Spiel im DSF und dann nehmen wir 150.000 Euro bei der Vermarktung von Werbebanden ein. Und dann sagt man, Moment, Wenn du so gut bist, dann unterschreib mir mal hier den Vertrag für 50.000 Euro. Und wenn du es schaffst, 150.000 Euro zu akquirieren, dann machen wir vom Rest halbe halbe. Und du hast, so schnell hast du noch nie 50.000 Euro verdient. Ja? Also es ist ein ganz schwieriges Gebiet und man muss hier jedem Respekt zollen, der für den Waldhof hier Sponsoren akquiriert. Da kann ich auch nur den Christian Zollig hervorheben, der das momentan ehrenamtlich macht. Der hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass der Verein die Regionalliga-Lizenz bekommen hat. Und das ist einfach die Situation. Wir haben da auch wir können das Rad da nicht neu erfinden und sind im Prinzip momentan auf die Arbeitsmittel angewiesen, die wir auch haben. Aber es ist nicht so schlecht. Momentan wird was schlecht geredet, was vielleicht überhaupt nicht so schlecht ist. Ja.
Weil Sie gerade gesagt haben, Sie nehmen gerne Hilfe an, wenn jemand bereit ist zu helfen, da möchte ich die Frage von Wilmar Santos anschließen. Der fragt nämlich genau, kann man dem SVW irgendwie helfen?
Das ja, heißt, gern.
Also setzt ihr auch auf Beratung, Hilfestellung von außen?
Ja, es ist natürlich, sowohl ich wie auch die Marketingabteilung, sage ich mal, ist für konstruktive Kritik, für Kontakte, für Tipps und so weiter offen. Wir stehen jederzeit zur Verfügung, uns kann man anrufen, uns muss man hier nicht beschimpfen oder angreifen, sondern einfach nur Vorschläge machen, und wenn einer meint, er kann dem Verein helfen, dann bitte sofort mit uns morgen früh in Verbindung setzen, Termin ausmachen, dann setzen wir uns zusammen und dann gucken wir, was wir gebacken kriegen.
Ich würde trotzdem ganz gerne noch die Frage vom Vogtebomber und auch Buchseblume geht in dieselbe Richtung, die fragen, warum denn eigentlich die Trikotbrust nicht verlost wird oder versteigert wird oder irgend sowas in der Art gemacht wird. Das heißt, ein bisschen Werbung über so einen Gag zu machen.
Haben wir auch schon dran gedacht. Wird auch momentan, sage ich mal, vorbereitet. Wir hatten das im Sommer schon auf dem Bildschirm, weil das Tennis Borussia Berlin gemacht hat. Ich habe gedacht, wow, klasse Idee, die verkaufen die Lose für 500 Euro. Die hauen da 1000 Lose raus und machen sich die Taschen voll. Letzte Woche habe ich zufällig ein Telefonat gehabt und die waren also enttäuscht von dem Ergebnis, das sie erzielt hatten. Das sind aber immerhin 45.000 Euro dabei rumgekommen. Also das ist schon eine ordentliche Summe. Und wir sind bei der Vorbereitung von so einer Geschichte. Aber falls es sich überschneidet mit einem Trikotsponsor, dann werden wir das natürlich wieder zurückstellen. Aber es ist durchaus angedacht.
Igor, unterbreche ich dich da dauernd?
Ja, du unterbrichst mich dauernd. Ich komme ja gar nicht zum Zug.
Wenn ich ihn da schon mal habe, echt. Mach den nicht als Musikzuschauer.
Nein, du bist ein richtiger Radiosender.
Wir wurden ja schon aufgefordert, die Sendung um eine Stunde zu verlängern.
Ja, gerne.
Ja, ich komme jetzt ein bisschen durcheinander, habe meine Frage aus dem Blickfeld verloren, aber ich habe sie wieder. Sie haben vorhin angesprochen, dass manche Sponsor auf die Führungslosigkeit des Vereins anspielt, wenn es darum geht, irgendwie vielleicht eine Ausrede zu finden, warum er denn jetzt nicht Sponsor wird. Jetzt war in den letzten Wochen in der Presse häufig zu lesen, dass der Präsidentschaftskandidat, das ist der Herr Dückerhoff, der seine Kandidatur für die kommende Mitgliederversammlung angekündigt hatte, seinen Rückzug angekündigt hat, und er hat zum Teil auch persönliche Schwierigkeiten mit Ihnen angegeben als Grund. Was können Sie denn dazu sagen?
Ja, das gibt wieder eine ausführliche Antwort. Also der Kontakt zum Herrn Dückerhoff kam über den Herrn Zollig zustande. Der hat den Herrn Dückerhoff kennengelernt bei einer Veranstaltung von der Metropolregion Rhein-Neckar und haben die Visitenkarten ausgetauscht. Dann haben wir uns mit dem Herrn Dückerhoff mal zum Mittagessen getroffen. Und da ging es noch um die Regionalliga-Lizenz und wollten im Prinzip ihn als Business-Club-Partner gewinnen, haben ein bisschen über die Situation vom Waldhof Mannheim gesprochen, haben auch gesagt, dass wie die Vorstandssituation momentan ist, und hat da im Prinzip schon, man hat gesehen, er fängt an zu überlegen, wollte aber erstmal nicht in den Business-Club eintreten und sagte aber, er hätte gute Kontakte und könnte dem Verein vielleicht weiterhelfen. Es kam dann zu einem zweiten Termin, wo auch noch, sagen wir mal, ein zweiter Mitstreiter vom Herrn Dückerhoff mit dabei war. Wir haben uns eben in die Materie vertieft, und nach diesem Termin hat er dann per E-Mail, das war kurz vor der Mitgliederversammlung, mitgeteilt, dass er vorhat, im November für das Präsidentschaftsamt zu kandidieren. Hat sich ja dann auch auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Ich glaube, er hatte erst kurz vor der Mitgliederversammlung Kontakt zum Wahlausschuss aufgenommen und war ja seitdem dann auch in der Presse gehandelt worden als zukünftiger Präsidentschaftskandidat. wir haben uns immer wieder in unregelmäßigen Abständen getroffen und das letzte Treffen war ein Tag vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. Und bei dem Termin fragte er mich noch, ob ich bereit wäre, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Und habe dann aber abgelehnt, weil als erstens gibt es die Satzung nicht her und zweitens sollte als Angestellter kann kein Vorstandsmitglied sein und es ist auch nicht gut, sollte eine gewisse Distanz zwischen Vorstand und Angestellten sein. Von daher habe ich mich sehr geehrt gefühlt, aber habe dankend abgelehnt und habe ihm im Prinzip noch ein paar Tipps gegeben, wie er sich zukünftig auf die Kandidatur, sage ich mal, vorbereiten soll oder kann, weil er doch relativ unerfahren war. Und dann kam das Spiel gegen Kaiserslautern und nach dem Spiel gegen Kaiserslautern hat er eben eine Pressemitteilung rausgegeben. Es gab vorher überhaupt keine zwischenmenschlichen Differenzen, sondern der Weg war im Prinzip klar und dann kam diese Pressemitteilung im Prinzip mit den drei Kerninhalten. Der Verein ist seit Jahren führungslos. Die Vorfälle beim Kaiserslautern-Spiel, also die gewalttätigen Ausschreitungen, sind ein Spiegelbild des Vereins. Und solange die Staatsanwaltschaft ermittelt, findet der Verein keine neuen Sponsoren mehr. Ich habe jetzt auch viele Fragen zum Thema Sponsoren vielleicht damit beantwortet. Ja, er hat ja quasi eine Steilvorlage gegeben für alle zukünftigen Gespräche, um noch mehr Ausreden zu finden. Er hat mir quasi damit nicht das Tagesgeschäft lahmgelegt, aber er machte mir damit das Leben schwer.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Sind Sie da als Geschäftsführer der Richtige, um darauf öffentlich in der Presse zu reagieren oder wäre da nicht das Präsidium eher gefragt gewesen?
Ja, ich habe halt reagiert und so war es dann eben. Ja, vielleicht hätte auch ein Wahlausschuss reagieren können und durch die, zum Glück wird es nicht öffentlich ausgetragen, aber es gibt mittlerweile einen E-Mail-Schriftverkehr, durch den Vorwurf, dass der Verein seit Jahren führungslos war, hatte doch vier Ex-Präsidenten quasi auf den Plan gerufen, sich wieder in der Presse darüber zu äußern, weil jeder Präsident natürlich in seinem Zeitraum der Meinung war, dass er vielleicht der Beste war. Genau wegen solchen Geschichten. Ich habe nur darauf gewartet, dass sich ein Herr Gaul, ein Herr Regelein, Herr Bremme oder der Mario Nöll zu Wort meldet und dann gegen so Darstellungen eben schießt. Und genau wegen solchen Äußerungen oder wegen solchen Vorfällen ermittelt beim Waldhof oder gibt es ein Ermittlungsverfahren, weil der eine Präsident im Winter was sagte und der andere fühlte sich auf den Schlips getreten und hat dann auch wieder was gesagt und der Verein ist der Doofe dabei. Ne? Also das war im Prinzip überhaupt nicht persönlich gegen den Herrn Dückehoff gerichtet, sondern ich musste in dem Moment die Position des aktuellen Vereins vertreten und es war eben die Situation, dass diese Pressemitteilung in dem Moment nicht gerade die richtige war, um den Verein weiter nach vorne zu helfen. Ne?
Aber ich muss schon auch mal dazwischen fragen, als ich so in der Zeitung gelesen habe, ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt wirklich so stimmt, Zeitungen weiß man mittlerweile, wie die berichten, da haben sie gesagt, dass sie kein Konzept von Herrn Dückehoff erkennen konnten und dann habe ich mich gefragt, na, was hat denn eigentlich der Geschäftsführer das zu kommentieren, ob er da ein Konzept findet oder nicht, selbst wenn der Dückehoff jetzt ernsthaft Ambitionen für das Amt gehabt hätte, dann dürfen wir uns als Waldhof-Fans, wo ja seit ewigen Zeiten keinen Präsident in Sichtweise haben, eigentlich nicht schon vorher darüber aufregen, ob das Konzept passt oder nicht. Also im Prinzip muss man sich freuen, dass sich jemand das Amt überhaupt noch antut. Und der Doc Hader stellt in dem Zusammenhang die Frage, ob Sie selbst das Amt übernehmen wollen. Ich formuliere das mal ein bisschen um. Haben Sie eigentlich Interesse daran, dass Sie einen starken Präsidenten vor sich haben? Oder ist es eigentlich gar nicht so schlecht, so zu arbeiten, dass Sie eigentlich so die graue Eminenz im Hintergrund sind? Schall und Spargerer sind ja so ein bisschen außerhalb, freuen sich jetzt wahrscheinlich, dass Sie den Verein gerettet haben. Und im Prinzip leiten Sie ja jetzt den Verein für sich alleine. Ist es so schlimm, ohne Präsident zu arbeiten, für Sie aus Ihrer Sicht?
Dazu gibt es auch verschiedene Sachen zu sagen. Erstmal wurde das Zitat völlig aus dem zeitlichen Zusammenhang gerissen. Geschrieben hat es Herr Tönsmann in der Rhein-Neckar-Zeitung. Das wurde ganz zu Beginn, als Dückehoff kandidierte, habe ich mal mit dem Herrn Tönsmann kommuniziert und er fragte mich zum Herrn Dückehoff und ich sagte zu dem Zeitpunkt, er hat momentan noch kein Team und wir haben auch noch nicht über ein Konzept gesprochen. Ja? Also von daher kam dieses Ding natürlich absolut zeitversetzt in die Zeitung und wurde in dem Zusammenhang so nicht gesagt. Ja. Aber es ist ja dann mühselig, wir waren ja bloß noch in der Situation, Gegendarstellung, wieder eine Mitteilung raus und nee, so ist es nicht und ist ja völlig Quatsch. Jetzt zur Frage.
Da muss ich kurz unterbrechen, ich muss fairerweise dazu sagen, dass der Herr Dückhoff hier vor der Sendung angerufen hat und auch eben nochmal während der Sendung, allerdings war das ein bisschen kurzfristiger, hat gesagt, er steht für Fragen bereit. Wir werden mal schauen, ob wir da für die nächste Sendung oder ähnliches was einplanen können, um den Herrn Dückhoff hier einzubinden. Und zwar jetzt hier zu kurzfristig werden auch nochmal unsere Hörer befragen, ob denn überhaupt Interesse besteht.
Ja, machen Sie das gerne. Natürlich, jeder soll die Chance haben, sich entsprechend zu äußern.
Ja, wenn wir schon beim Präsidenten sind, also das Thema Dückhoff hat sich noch nicht erledigt, aber gibt es denn sonst irgendjemanden, der aussichtsreich ist, um sich um das Amt zu bewerben?
Da müssten Sie jetzt den Wahlausschuss fragen. Sie haben ja auch gefragt, ob mir die Position momentan gefällt. Also ich sage mal, ich werde hier total überschätzt. Ja, erstens strebe ich das Amt selbst nicht an. Muss ja auch irgendwo, sagen wir mal, dann bräuchte ich irgendwo anders einen Job und könnte dann Präsident beim Waldhof machen, weil es gibt keinen bezahlten Präsidenten bei Waldhof Mannheim. Und ich bin absolut der Meinung, dass der Verein einen starken Präsidenten braucht. Aber auch da muss man über die Struktur nachdenken. Es hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass ein 6-Mann-Präsidium auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Die Präsidien sind immer recht kurzfristig sogar zerfallen. Beim letzten Präsidium waren es von vornherein nur 5 Vorstandsmitglieder. Man müsste hier vielleicht die Satzung ändern und den Vorstand auf 3 Mitglieder reduzieren. Der Verein braucht einen ganz starken Präsident, am besten einen Präsident, der selbst Geld hat, der weiß, dass er kurzfristig in der Lage ist, den Verein sogar durch eigene Mittel mal am Leben zu halten können. So ein Präsident braucht Waldhof Mannheim. Ein Präsident, der zur MVV, ich sage jetzt mal MVV, weil es unser größter Partner ist, geht und sagt, ich bin der Neue beim Waldhof, jetzt wird alles anders. Da kenne ich die Antwort jetzt schon. Lieber Herr XY, die letzten 4 saßen auch schon hier und die haben das auch erzählt. Und wir haben da ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Also ich wünsche dem SV Waldhof einen ganz starken Präsident, der das Schiff nach vorne bringt.
Gut, das wünschen wir ihm auch. Ja. Uns wünschen wir es auch. Ich nehme mal eine Frage vom Lohne. Der würde nämlich ganz gerne wissen, seit Januar gibt es einen Sanierungsausschuss. Hat der bis jetzt irgendwie Ergebnisse gebracht oder ist das einfach so ein Ausschuss, der besteht, aber eigentlich nicht so richtig was bringt?
Ja, der Sanierungsausschuss, der kann auch Arbeitskreis heißen, wurde halt Sanierungsausschuss benannt. Zusammensetzen tut er sich aus dem Herrn Schall, dem Herrn Spargerer, dem Herrn Pohl, dem Herrn Bielmeier und meiner Person. Das ist einfach jetzt dieses Gremium, absolut nicht satzungsmäßig, Entschuldigung, ich habe den Herrn von Opel vergessen, weil er noch so neu dabei ist, der einfach momentan die Entscheidungen für den Verein trifft in demokratischer Abstimmung. Und der Sanierungsausschuss hat natürlich Erfolge erzielt. Der Verein wird auch in den nächsten Wochen, ich sage jetzt nicht in 2 oder 3, sonst wieder gesagt, er hat was gesagt, hat was angekündigt und die machen es nicht, eine Pressekonferenz machen, wo über die Zahlen berichtet werden wird. Es gibt also durchaus Erfolge zu verzeichnen, die im 7-stelligen Bereich liegen. Das wird natürlich nicht täglich kommuniziert. Das gehört mit zum Tagesgeschäft. Und wie gesagt, diese Runde hat 2 Schwerpunkte, werden es auch noch dazu kommen. Die Mannschaft soll nicht absteigen und der Verein muss finanziell weiter auf stabilere Beine gestellt werden.
Gut, beenden wir mal das Thema Sponsoring und so weiter. Also die Zeit ist wirklich kurz, vielleicht könnte man jemanden den Bernhard fesseln da hinten. Wir haben noch überhaupt nicht über dieses furchtbare Spiel Kaiserslautern gesprochen. Furchtbar von meiner Seite deshalb, weil die Mannschaft schlecht gespielt hat. Wir haben es verloren und dazu haben sie uns auch noch das Stadion auseinandergenommen. Ganz kurze Frage, wer bezahlt's?
Zahlen tut Kaiserslautern, sage ich jetzt mal so. Also die Schäden waren beim 2. Mal hingucken, nachdem dann aufgeräumt war, eine Woche danach und ein ordentlicher Rückbau betrieben worden ist. Das heißt, wir haben alle Beschädigungen erstmal weggemacht. Bei weitem nicht mehr so hoch. Es ist immer noch ein 5-stelliger Betrag, aber entspricht bei weitem nicht mehr den Zahlen, die zu Beginn kursiert sind. Der Verein hat Angebote eingeholt, hat viel in Eigenregie gemacht. Wir haben aber Kosten dadurch und die Kosten werden wir natürlich über den DFB weiter berechnen lassen an den ersten FC Kaiserslautern, sofern es die Statuten hergeben. Der Kaiserslautern kann sich ja dann wiederum an den Leuten schadlos halten, die ermittelt worden sind oder ermittelt werden konnten, um dann da auch wieder Ansprüche zu stellen.
Ich habe da in Erinnerung, dass wir in der vergangenen Saison, oder war es sogar schon die vorvergangene, in Ulm einen ähnlichen Schaden bezahlen mussten. Haben wir den damals bezahlt?
Den haben wir bezahlt. Ja, da gibt es ein Sportgerichtsverfahren. Der Verein, wenn er dann nicht zahlt, kriegt irgendwann Punktabzug angedroht und so weiter. Also da gibt es wirklich drastische Maßnahmen, um einen Verein zu zwingen, diese Schäden zu begleichen. Aber das ist eben das Spiel, in dem die Vereine diese Statuten anerkennen und bei dem Zirkus mitmachen, muss man dann eben auch in so einer Situation in den sauren Apfel beißen.
Okay, und bei unserer eigenen Strafe, die, wenn ich recht in Erinnerung habe, 7.000 Euro betragen hat, wegen mangelnden Ordnungsdienstes vor allem, wer trägt die? Wird die auf den Ordnungsdienst abgewälzt oder trägt die der Verein?
Die Strafe trägt der Verein. Also unser Vertrag wir haben erstmal die Firma Securitas als professionellen Partner, die machen einen guten Job. Wir haben eine Mischform im Ordnungsdienst, das heißt, wir haben 40 ehrenamtliche Ordner pro Spiel, bei denen ich hier an der Stelle recht herzlich bedanken möchte, ohne die der Spielbetrieb weitestgehend auch nicht aufrechterhalten werden konnte, weil es einfach so ein großer Kostenfaktor ist, der Ordnungsdienst. Und gesagt, wir haben einen Vertrag mit der Firma Securitas und der Vertrag gibt nicht her, dass der Verein solche Ansprüche dann geltend macht gegenüber dem Ordnungsdienst. Ja. Das mag bei anderen Vereinen sein, aber dann haben die eine andere Vereinbarung. Da liegt dann wahrscheinlich die volle Verantwortung beim Sicherheitsdienst. Wahrscheinlich ist bei diesem Verein dann auch der Sicherheitsbeauftragte, bezahlter Sicherheitsbeauftragte dieser Firma. Wahrscheinlich ist es mit enormen Kosten verbunden, die der Verein an die Sicherheitsfirma zahlt. Und die Sache mangelnder Ordnungsdienst, wir hätten mit der doppelten Ordnerzahl, also erstmal hat sich der Verein genau an die Vorgaben gehalten, die Polizei gefordert hat. Und die Sache, die im Bereich der Gästetribüne passiert ist, in der ersten Halbzeit ist keine Pyrotechnik gezündet worden, in der zweiten Halbzeit oder kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat er versucht, einen Mob ins Stadion einzudringen, der ist auch bei der Analyse, kam das dann raus, vom Ordnungsdienst außerhalb des Stadions gehalten worden. Erst als der Ordnungsdienst im Rücken von bereits im Stadion befindlichen Personen angegriffen worden ist, ist die Situation unübersichtlich geworden, weil sie plötzlich nach zwei Seiten verteidigen mussten. Ja, also, sagen wir, das ist ja, auch das erste
Mal. Muss ich jetzt schon mal unterbrechen, was macht denn da die Polizei? Also, wenn ich mir so anschaue, wie man in Darmstadt oder sowas gefilzt wird und mit zwei Mann zum Tisch gebracht wird und so weiter, dann muss ich schon sagen, also die Mannheimer Polizei, die bekleckert sich da wirklich nicht mit Ruhm, ohne jetzt da irgendjemand in Schutz nehmen zu wollen. Ich glaube, es hat auch so gerumpelt und so weiter, aber im Prinzip, da muss sich die Polizei schon ein bisschen an die eigene Nase fassen.
Hat sie auch getan. Ja, also.
Ja, also wenn ich dann die durchaus bescheuerten Reaktionen vom Herrn Spinner, wie heißt er? Kleinspinner? Oder was höher, der sich dann hinterher über diese Ultras-Choreo aufregt und man auf einem Quadratmeter in einem 50 Meter großen Banner All Cops Bastards sieht, aufregt, da finde ich irgendwie, da stimmen die Verhältnismäßigkeiten nicht mehr.
Ja, richtig. Ja, aber wir haben ja nach dem ersten Artikel hat der Verein reagiert, hat sich zu den Ultras bekannt und wir haben da Position bezogen. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob man sich da nicht kurzfristig gerade in der Situation nochmal ein Eigentor geschossen hat. Hätte man vielleicht ACDC aufs Plakat schreiben können, hätten alle gerätselt, was meinen die denn? Das ist ein neuer Spruch. Aber natürlich wurde da ein Fass aufgemacht oder eine Baustelle, auch mit diesem Bastelraum, die überhaupt keine ist. Meiner Ansicht nach.
Ich möchte jetzt nochmal direkt auf die Krawalle, Ausschreitung, wie man es auch immer nennen mag, zurückkommen. Zum einen möchte ich hier die Frage, weil sie so nett formuliert ist, vom Gartenstädtler wirklich vorlesen. Aha. Und zwar fragt er, wie kann es sein, dass bei einem Spiel, bei dem im Vorfeld selbst meine Oma weiß, dass mit Randale zu rechnen ist, die Sektorenabtrennung nicht geschlossen wird, die wir seit letzter Saison bzw. Anfang letzter Saison haben. Und dann möchte ich die Frage vom Stefan im Quadrat anschließen. Was gedenkt denn der Verein gegen Krawallmacher auch im eigenen Umfeld zu tun?
Ja, also zur ersten Frage. Es war auf der Sicherheitsbesprechung ganz klar abgesprochen mit der Polizei. Der Verein hatte das angesprochen. Was machen wir mit der Sektorentrennung? Die Polizei wollte, sage ich mal, den Brennpunkt an den Herraszaun zwischen der Süd- und der Westtribüne verlagern. Und mit dem Argument, oder so erkläre ich es mir im Nachhinein, wir haben ein gewisses Potenzial auf der Südtribüne, die kann man durch diese Sektorentrennung, und die waren auch in einer entsprechenden Personenzahl anwesend bei dem Spiel, durch die Sektorentrennung nett fangen. Und wir haben eine große Masse auf der Osttribüne. Ich erkläre es mir jetzt so, dass man, wenn man die Sektoren getrennt hätte zwischen dem Block F und der Südtribüne, den Zaun wiederum hätte in beide Richtungen vielleicht verteidigen müssen, weil von der Ost Leute rumgeströmt wären und aber auch von der Süd im Prinzip ein Potenzial da war. Und man hätte dann drei Brennpunkte im Stadion gehabt. Man hätte den Zaun zur West verteidigen müssen und hätte den Zaun, die Sektorentrennung zwischen FGH und der Südtribüne von beiden Seiten eventuell verteidigen müssen. Das ist reine Spekulation. Wir haben es angesprochen, aber man hat sich eben darauf geeinigt, dass man sich so weit zurückzieht und diesen Zaun absichert. Jetzt kann man auch wieder diskutieren, ob es notwendig war. Ich habe es mir selber angeguckt. Das haben ja, sage ich mal, Personen versucht, in den Gästebereich einzudringen. Die Situation war meiner Meinung nach dadurch geklärt, dass die Polizei sich auf der anderen Seite des Zauns aufgebaut hat. Ich wollte kein Einsatzleiter sein von der Polizei, weil es durchaus schwierige Entscheidungen sind, die man treffen muss. Aber wenn ich es gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Situation so stehen lassen, weil es denen, die auf der anderen Seite vom Zaun standen, vielleicht irgendwann langweilig geworden wäre und dann wären die wieder auf die Tribüne gegangen. Sprich, dieses Durchgehen durch den Zaun hat natürlich dann erst zu der Konfrontation geführt, die dann der Verein auch hat, die um die Ohren geschlagen bekommen hat, ja, dass die Polizei angegriffen worden ist oder dass es da dann eben zu Auseinandersetzungen gekommen ist.
Gut, und wie gehen Sie mit den Krawallmachern in Zukunft um?
Ja, das ist...
Also die Stadionverbote, 50 Stück in der Presse. Berner, die Uhr geht falsch, das ist erst halb. Die 50 Stadionverbote, die stimmen, die stehen im Raum oder gibt es da schon was Konkretes?
Mittlerweile sind wir bei 31, die wir von der Polizei übergeben bekommen haben. Die liegen noch bei mir auf dem Tisch. Das löst natürlich das Problem nicht. Ich will hier jetzt auch keine Ausführungen zu sozialpolitischen Problemen machen. Aber es ist im Prinzip eine der Möglichkeiten, die der Verein hat. Wir haben ein Fanprojekt, wir haben einen guten Kontakt zu Pro Waldhof. Alle arbeiten dran, dass die Spiele friedlich vonstatten gehen. Hier wird von Krawallmachern gesprochen, da sind wir auf polizeiliche Ermittlungen angewiesen. Und wenn wir eben Personen mitgeteilt bekommen, die da ermittelt worden sind, dann muss der Verein eben Stadionverbote erteilen. Wobei wir auch da, sage ich mal, vier Leute haben, die sich das angucken. Das wird also nicht eigenmächtig entschieden vom Verein, sondern da wird auch drüber diskutiert und dann der Einzelfall nochmal beurteilt. Aber letzten Endes ist es das Mittel, was der Verein plakativ hat, um nach außen zu demonstrieren, hier, wir tun was gegen Krawallmacher, die kommen bei uns nicht mehr ins Stadion rein und damit ist das Problem nicht gelöst, aber der Verein hat gezeigt, dass er was dagegen tut.
Ja gut, aber irgendwo muss er ja was machen.
Ja, natürlich, klar.
Also man könnte ja mal alternativ sagen, so der Schaden war 7.000 Euro, den wir bezahlen mussten, 30 haben wir ermittelt, 7.000 durch 30.
Die Strafe
haben
die Strafe haben wir bekommen, weil Pyrotechnik im Gästebereich abgezündet worden ist. Ja, ob hinter der Tribüne Kloschüsseln durch die Gegend fliegen, das interessiert den Fußballverband relativ wenig. Die interessiert nur, was führt zum Spielabbruch und das ist dann das Kriterium, aufgrund dessen die Strafe verhängt worden ist. Wenn Personen ermittelt worden sind, die Schäden angerichtet haben, auch im Bereich der Südtribüne, Zaun eingetreten, Toiletten, Waschbecken rausgerissen, dann werden wir natürlich versuchen, die auch zur Rechenschaft zu ziehen.
Ich möchte jetzt auch mit dem Thema Kaiserslautern, glaube ich, mal abschließen. Sonst haben wir nur zwei Themen. Ich möchte Ihnen die Frage vom Fidi stellen. Und zwar fragt er, wie gehen Sie denn teilweise mit den Anfeindungen unter der Gürtellinie um, die Ihnen so entgegenschlagen? Kriegen Sie das überhaupt mit, was so in der Öffentlichkeit gesagt wird?
Also Anfeindungen, bei mir hat noch keiner angerufen im Büro, bei mir stand da noch keiner vor der Tür, der mich beschimpft hat. Von daher
Könnte Ihnen ein paar Fragen zitieren, da wird dann gefragt.
Ja. Nein, ist es okay.
Nee, das ist doch gar kein Thema. Also wir sind auch in der Fußballbranche und wer damit nicht umgehen kann, man darf das auch nicht überbewerten. Das sind ja anonyme Einträge, von daher ist klar, ja. Also ich habe ja auch nicht nur Freunde beim SV Waldhof, da haben wir ja schwierige Zeiten durchlebt und da ist natürlich klar, dass man auch mal angefeindet wird. Ja.
Herr Leib, haben Sie schon bereut, dass wir die West gewechselt sind?
Nein.
Das heißt, Sie sind guten Mutes, dass wir die Abstiegsränge bis zum Schluss verlassen?
Ja.
Freut mich sehr.
Man hat ja bei den ersten Spielen gesehen, dass das wesentlich mehr Potenzial in der Mannschaft steckt, wie das, was ihr momentan abruft. Also ich bin davon überzeugt, dass wir die Runde nicht absteigen werden. Ich sage rein aus finanzieller Hinsicht hat sich die Runde schon rentiert. Saarbrücken und Kaiserslautern waren die beiden Argumente. Ob sie jetzt sportlich stärker ist, das ist alles Spekulation. Keiner weiß, wie die Runde in der Südliga verläuft oder verlaufen wäre. Aber wir stehen noch zu einem... wir haben die Chance, das selbst noch zu schaffen. Ja? Also wie gesagt, die Ansätze sind da. Man hat auch schon, Leute haben davon gesprochen, das sind die besten Spiele, die wir seit langem gesehen haben von der Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das Selbstvertrauen wieder bekommen wird, um jetzt auch kurzfristig wieder Siege zu erzielen.
Ist denn geplant, sich noch zu verstärken, oder sind Verstärkungen nur durch private Darlehen möglich? Ich nenne mal jetzt den Pandon. Oder Dubravko Kolinger war jetzt im Gespräch irgendwie diese Woche, letzte Woche.
Also der Verein hat keinen Spielraum aufgrund der finanziellen Problematik. Wir müssen auch täglich, wir gucken ja nicht nur, dass wir die Einnahmen noch versuchen zu erhöhen, sondern wir verhandeln ja auch mit Gläubigern und sagen, du komm, wir haben kein Geld, mach mal was, ja, lass mal was nach oder das Geld kommt ein bisschen später. Und da kann man es absolut nicht nach außen vertreten, dass noch ein Spieler verpflichtet wird. Pandon war ein Grenzfall, man sieht ja auch dann, man kann die sportliche Seite absolut verstehen, wir bräuchten auch noch einen Spieler und noch einen Innenverteidiger, um einfach da auch ruhiger schlafen zu können, aber es stand von vornherein fest, wie hoch der Etat sein wird für die Mannschaft, und wenn man auf die Spielberechtigungsliste guckt, dann haben wir da 23 oder 24 Spieler draufstehen, und dann muss man jetzt eben mit den Spielern versuchen, die Runde auch so durchzuspielen. Also wir haben keinen finanziellen Spielraum momentan, die Mannschaft oder um zusätzliche Spieler noch zu verpflichten.
Da möchte ich die Frage von Alles ist möglich gleich noch stellen. Sehen Sie den Verein in den nächsten 2 bis 5 Jahren vor den gleichen Einnahmenstrukturen wie bisher, oder sehen Sie da irgendwie Besserung auf uns zukommen?
Ich bin leider kein Hellseher, ich wäre es gern. Das hängt in hohem Maße davon ab. Also wir versuchen ja momentan unabhängig vom sportlichen Erfolg die Finanzen des Vereins zu regeln. So, die Einnahmesituation kann man vielleicht verbessern, indem es gelingt, Aufbruchsstimmung zu schaffen. Aufbruchsstimmung schafft man aber im Fußball nur, wenn man in der Winterpause Mario Gomez verpflichtet und sagt, so, wir greifen wieder an in der Situation.
Ich glaube, ein paar Mal gewinnen wird auch schon reichen.
Ja, natürlich, aber eine Prognose für die Zukunft. Es waren schon so viele Leute da, die haben gesagt, wir machen einen 3-Jahres-Plan, und nach 6 Wochen waren sie wieder weg.
Ich auch.
Ja, genau. Also von daher, die Branche ist so schnelllebig, und wir leben im Prinzip, der Tag beginnt, wir gucken aufs Konto, wenn Geld drauf ist, freuen wir uns, wenn eine Pfändung drin ist, sagen wir, scheiße, wie kriegen wir die wieder raus? Von daher, Vorhersagen zu machen, ist absolut abwegig.
Man sagt Ihnen ein gutes Verhältnis nach, anders formuliert, man sagt Ihnen sogar nach, dass Sie nicht ganz unbeteiligt waren an der Absetzung des Herrn Nöll durch den Herrn Hopp. Haben Sie noch ein gutes Verhältnis zum Herrn Hopp?
Ja, das darf man auch nicht überbewerten. Was heißt ein gutes Verhältnis zum Herrn Hopp? Also, wir haben unregelmäßig Kontakt. Meistens geht es um Fußballergebnisse, also der Kontakt ist da. Und aber
anders gefragt, gibt ihr uns Geld, wenn es uns schlecht geht?
Nein.
Rufen Sie ihn an?
Nein, nein, nein.
Ach. Könnte nicht eine andere Antwort kommen jetzt?
Bitte?
Könnte da jetzt nicht eine andere Antwort kommen?
Kein Kommentar.
Okay.
Kein Kommentar.
Ja, wir sind leider schon am Ende. Wir haben kein Stück Musik gespielt und es hat trotzdem nicht gereicht. Irgendwie, wir hätten noch sehr viele Fragen zu beantworten.
Ich könnte ja nochmal kommen.
Ja, ja, gerne.
Sie werden nochmal kommen.
Sie werden nochmal kommen müssen, vermutlich. Ja. Wir danken Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da waren heute Abend.
Vielen Dank auch.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Leuten da draußen auch. Dasch, hast du noch was zu sagen?
Ja, ich möchte mich erstmal bei all den Leuten bedanken, die uns die Fragen gestellt haben, und dafür entschuldigen, dass wir sie nicht namentlich genannt haben. Ich denke, wir haben alle Themen angesprochen, die irgendwie da vorgekommen sind, und ich möchte mich eigentlich auch mal bei den Leuten bedanken, die wirklich mit sehr viel Eigenleistung und Engagement den Verein überhaupt am Leben halten. So ganz spontan fällt mir der Kurpfalz-Onkel und Tom und so weiter ein, eine ganze Menge andere Leute. Wenn ich da sehe, wie da ein Thread aufgemacht wird, um Geld einzutreiben für einen Spieler, ich glaube, das ist schon aller Ehren wert, und dafür lohnt sich dann auch, sich ein bisschen was in der Öffentlichkeit anzuhören, und freut uns auf die Spiele.
Da schließe ich mich gerade noch mit an, ja.
Gut, unsere nächste Sendung hört ihr am ersten Mittwoch im November. Das Datum dürft ihr euch selbst raussuchen, wie immer um 20 Uhr. Ich hoffe dann auch mit einem interessanten Studiogast. Ansonsten möchte ich die Leute aufrufen, am Freitag ins Karl-Benz-Stadion zu kommen. Da spielt nämlich unsere zweite Mannschaft offiziell gegen den SV Sandhausen im Badischen Pokal. Hat Spaß gemacht. Am Mikrofon waren neben dem Herrn Leib der Dasch
und der Ivo.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.